Ja, hi, ich grüße dich. Alexander Benedix hier von Fit for Leadership. Neue Folge. Und du hast gesehen, Thema hat wieder was mit Delegieren zu tun. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Du erinnerst dich vielleicht, ich glaube, das war eine der allerersten Podcast-Folgen von mir. Ich glaube, so bei den ersten 10 Folgen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, sie hieß 6 Do's and Don'ts der Delegation. Und ich glaube, vor ein paar Monaten hatte ich auch mal so, hey, das ist der wahre Grund, warum du nicht häufiger delegierst, hieß die vor ein paar Monaten. Und heute wieder das Thema Delegieren. Tja, nicht tot zu bekommen, aber es zeigt ja auch, es gibt immer neue Aspekte, die man beim Delegieren, die du als Führungskraft beim Delegieren beachten solltest. Und heute geht es so um das Ganze, also ich habe es jetzt mal genannt, Delegationsstrategien. Wir haben beim Delegieren geht es ja um das Übertragen von Aufgaben und Verantwortung. Das hatten wir mit den 6 Do's und Don'ts. Dann hatten wir diesen Aspekt, also was soll man da berücksichtigen so, um was geht es? Dann hatten wir das mit den sogenannten Delegationshindernissen, also was sind so äußere Hindernisse? Beispielsweise mangelnde Ressourcen, die mich vielleicht manchmal daran hindern, mehr zu delegieren. Aber was habe ich auch für innere Hindernisse, die mich daran hindern, mehr zu delegieren? Du erinnerst dich vielleicht, ich habe ja so zum Beispiel auch gebracht, die ist so, naja, bevor ich das erklärt habe, habe ich es lieber selbst gemacht. Ja, das sind so die Delegationshindernisse. Und heute gehe ich gedanklich mal so eine Ebene höher im Bereich der Strategie. Also wie kann man das Thema Delegieren auch mal so ein bisschen so grundsätzlicher anschauen. Und das habe ich mir überlegt. Habe ich mir mal ein paar Gedanken zu gemacht. Wie sehe ich das eigentlich? Und ich habe auch versucht, weil ich 4-Felder-Matrixen so liebe, ich habe das Ganze versucht, mal in so eine berühmte 4-Felder-Matrix zu packen. Also ne, da gibt es eine X-Achse, eine Y-Achse. Da gibt es also so 2 Faktoren und dann ergeben sich so 4 Felder. Und das habe ich eben mit diesem Thema Delegationsstrategien, was ich heute habe, auch mal probiert. So, aber noch mal kurz zur Wiederholung auch. Um was geht es beim Delegieren? Habe ich vorhin schon mal kurz gesagt. Übertragung von Aufgaben, Übertragung von Verantwortung. Es geht darum, die Stärken von Mitarbeitenden zu nutzen, aber auch das Potenzial zu entfalten, sie dadurch zu entwickeln, die Mitarbeitenden. Delegation ist also ein ganz, ganz wichtiges Führungsinstrument. Und oft geht es aber auch um die Frage, inwieweit hat jemand schon bestimmte Erfahrungen? Inwiefern ist es alles neu? Und jetzt ganz allgemein betrachtet geht das für die Aufgabe an sich natürlich auch. Also ist die Aufgabe, die ich jemandem delegiere, ist das nicht nur für ihn, sondern auch insgesamt wir als Team, wir als Bereich, wir als Abteilung, ist das eine neuartige Aufgabe und Vorgehensweise oder ist sie nicht neuartig, ist es Routine? Und hier kommt eben diese 4-Felder-Matrix zum Thema Delegationsstrategien schon ins Spiel, weil es, glaube ich, genau darum geht, sich klar zu machen, hey, was steckt bei dieser Aufgabe eigentlich dahinter und entsprechend auch richtig zu delegieren und an die richtige Person zu delegieren. Und insofern habe ich diese 4-Felder-Matrix entwickelt und die Unterscheidung gemacht auf der einen Achse, nämlich zwischen Routineaufgaben und ich habe es jetzt mal genannt Herausforderungen. Was ich damit meine ist, Routineaufgabe, welche Aufgaben haben wir schon öfter gehabt? Welche Aufgabe oder Durchführung bei der Aufgabe ist uns bekannt? Bei welchen Aufgaben wissen wir, wie wir vorgehen müssen? Und bei den Herausforderungen entsprechend, bei welchen wissen wir das nicht? Welche sind neu für uns? Was haben wir noch nie gehabt? Wo müssen wir können wir nicht auf Erfahrung zurückgreifen? Also wo sind wirklich so Herausforderungen? Also das ist so die eine Seite, Routine und Herausforderung. Und dann eben dieses berühmte Thema auf der anderen Achse, bei welchen Aufgaben muss ich denn als Führungskraft mit Vorgaben arbeiten und auch mit Kontrolle? Und bei welchen Aufgaben kann ich wirklich sehr große Freiräume gewähren und kann die Teammitglieder, kann mein Gegenüber selbstständig vorgehen lassen? Hier ist es mir wichtig, kurz noch reinzuschieben. Denk bitte dran, ich habe eben gesagt, mit Vorgaben und Kontrolle arbeiten. Kontrolle heißt ja für mich nicht immer automatisch Überwachung, sondern Kontrolle ist einfach so, die ist so, vielleicht ein bisschen mehr auch schauen, hey, wie geht's da voran, wie ist der Stand der Dinge? So, also nochmal kurz, weil du musst das ja alles nur beim Zuhören nachvollziehen. Also, wir haben Routinen, Herausforderungen auf der einen Achse und eben ich als Führungskraft gebe, mache Vorgaben, kontrolliere, ist auf der anderen Achse genauso wie, da kann ich aber auch selbstständig den anderen agieren lassen und Freiräume gewähren. So, daraus ergeben sich entsprechend 4 Felder. Du fragst dich jetzt vielleicht, naja, sollte ich nicht immer Freiräume gewähren? Ja, im besten Fall will man das natürlich schon, aber ich glaube, es lohnt sich auch zu schauen, naja, Freiräume gewähren bezieht sich ja häufig oder wir betrachten es häufig so als Element, kann ich demjenigen vertrauen, kriegt er das hin? Aber es gibt manchmal ja auch die Frage, kann ich Freiräume gewähren oder muss ich Vorgaben machen im Sinne von, was sind das für Aufgaben, gibt es irgendwelche Richtlinien und so. Also das heißt, es ist nicht nur auf den Einzelnen bezogen, sondern es hat auch eine grundsätzliche Perspektive für mich, diese Frage Vorgabe, Kontrolle und selbstständig Freiräume. Und deswegen hat das ja auch klare Ziele und auch Vorteile. Ja? Vorgaben, Richtlinie, ja, wozu ist es denn gut? Grundsätzlich, erstmal ganz grundsätzlich allgemein gesprochen, können Vorgaben, Richtlinien dazu beitragen, eben, dass es produktiver wird, dass man die Qualität der Arbeitsabläufe gleichbleibend hält. Das heißt, standardisierte Arbeitsabläufe, ja, also das bedeutet konsistente, einheitliche, ja, Durchführung, Arbeitsmethoden, gleichbleibende Qualität. Ich kann auch sagen, es hat den Vorteil, dass ein gewisses Risiko minimiert wird. Ja, wir minimieren Fehler oder auch Unklarheiten. Wir reduzieren vielleicht dadurch auch Missverständnisse. Und ja, für mich zumindest hat das auch einen gewissen Punkt von Effizienzsteigerung. Klare Anweisungen, festgelegte Richtlinien. Das heißt, es ist klar, was gemacht wird, in welcher Reihenfolge, mit welchen Methoden, mit welcher Vorgehensweise. Das heißt, ich kann auch Arbeitszeiten optimieren, indem ich Mitarbeitern eben eine klare Struktur und Vorgehensweise vorgebe. Ja, das hat dann wiederum Auswirkungen. Auswirkungen wie eine hohe Arbeitsqualität durch diese Standardisierung. Ich kann gegebenenfalls auch neben der Zeit auch Ressourcen einsparen, Ressourceneinsatz bei der ganzen Geschichte. Dann ist es natürlich so, wenn ich neue Mitarbeitende habe, dass die sich anhand von klaren Richtlinien, Vorgehensweisen leichter in diese Arbeitsabläufe einarbeiten können und dadurch auch schneller reinkommen, schneller produktiv werden können. Und letztendlich, denke ich, zahlt das Ganze natürlich auch ein auf so ein Überthema wie Compliance. Ja? Gesetzliche Vorschriften, interne Standards, Compliance-Anforderungen. Also das heißt, ich minimiere auch in bestimmten Bereichen rechtliche Risiken, wenn ich eine einheitliche Vorgehensweise habe. Das heißt, warum ich das erzähle, Vorgaben, Kontrolle, Richtlinien, hört sich im ersten Moment ja immer so furchtbar an oft, aber auch hier gilt wieder mal, es hat Vorteile. Und wir müssen uns wieder bewusst machen, wann greifen die denn und wann geht es mir darum, genau diese Vorteile zu nutzen oder wann sind auch bestimmte Vorgaben einfach einzuhalten. Aber natürlich auch, im Vergleich dazu, wie sieht es aus mit, wenn diese Selbstständigkeit oder Freiräume gewähren bei der Durchführung, bei der Ausführung von Aufgaben. Ja klar, ich meine, Wir fördern die Eigeninitiative. Ich schenke damit jemand Vertrauen. Der Mitarbeiter wird ermutigt, proaktiv zu handeln, innovativen Ideen einzubringen. Sowas. Sicherlich führen auch diese Freiräume dazu, dass jemand gegebenenfalls schneller auch ein gewisses Maß an Fähigkeiten, Kompetenzen entwickelt, weil er halt sehr schnell selbst ausprobieren kann, schnell auch sieht, oh, wo habe ich in dem Sinne, wo bin ich nicht weitergekommen, wo muss ich mein Verhalten anpassen. Auch so ein Vorgehen hat Vorteile. Bei vielen Leuten höhere Motivation und Zufriedenheit. Ja, sie erleben dein Vertrauen, sie erleben, dass sie Eigenverantwortung übernehmen können. Diese Leute sind in der Regel motivierter und zufriedener mit der Arbeit, da sie sich wertgeschätzt fühlen und sie auch die Bedeutung, die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit erleben und nachvollziehen können. Gleichzeitig wird durch so eine Vorgehensweise aus meiner Erfahrung auch Innovation und Kreativität gefördert. Also Leute dürfen ausprobieren, dürfen ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Und da ist es natürlich wichtig, dass sie diese dann auch zurückbringen durch Feedback zu dir oder ins Team, dass das ganze Team auch gemeinsam davon lernen kann. So, das nochmal so allgemein. Aber jetzt zurück zu den vier Feldern, dieser Matrix zum Thema Delegationsstrategien. Einige Punkte sind schon erwähnt worden, aber das Ganze so zum Einordnen. Wir haben also eine Achse, Aufgaben, die eher in den Routinebereich fallen und die neuartig sind, sogenannte Herausforderungen. Und wir haben eine Achse, wo ich sage, okay, da ist es notwendig, gewisse Vorgaben zu machen und auch zu kontrollieren. Und da ist es möglich, selbstständig das Teammitglied machen zu lassen, Freiräume zu gewähren. Dahinter steckt für mich jetzt diese vier Felder. Was ist das große Ziel bei der ganzen Geschichte? Und fangen wir mal an. Da, wo neuartige Herausforderungen anstehen, wo ich aber trotzdem, man könnte ja jetzt meinen, ja, probier mal aus. Ja, gibt es, aber ich fange mal mit dem anderen an. Herausforderungen anstehen, ich mache aber trotzdem Vorgaben und Kontrolle. Im ersten Moment vielleicht ein Widerspruch. Aber aus meiner Sicht nein, kein Widerspruch, weil um was geht es bei so einem Feld, wo es darum geht, neuartige Aufgaben und trotzdem ist es vielleicht sinnvoll, mit Vorgaben und Kontrolle zu schaffen? Naja, da geht es natürlich darum, eine gewisse Stabilität in der Vorgehensweise schon zu garantieren und sicherzustellen. Es geht darum, von vornherein zu sagen, zu kontrollieren und zu sagen, naja, jetzt macht nicht jeder hier auf der grünen Wiese, was er will, sondern wir wollen ein abgesichertes Vorgehen, ein kontrolliertes Vorgehen, um daraus eben später Vergleiche ziehen zu können, daraus gut lernen zu können durch diese Vergleiche. Es geht darum, sicherzustellen, dass vielleicht die Sachen auch in einer gewissen Weise, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, richtig gemacht werden. Zumindest, dass es sich später herausstellt, es war der richtige Weg. Und dann damit auch vergleichbar zu machen. Es geht also um eine gewisse Beständigkeit in der Ausführung und sie dann damit, wie gesagt, vergleichbar zu machen. Im besten Fall kann man, auch wenn es eine neuartige Aufgabe ist, kann man aber vielleicht sagen, okay, wir hatten mal was Ähnliches, wir können also auf etablierte Vorgehensweisen zurückgreifen, setzen das mal um, probieren es aus und schauen, was passiert. Und obwohl wir vielleicht nicht ganz genau wissen, was rauskommt, garantiere ich damit aber, dass es, wie gesagt, einen Prozess gibt, der klar in seinen Schritten ist. Wir können es nachvollziehen, wir können auch, wenn irgendwas passiert, nachvollziehen, an welcher Stelle ist es denn dann aus dem Ruder gelaufen beispielsweise. Das heißt, hier geht es um eine gewisse Stabilität zu erzeugen, gerade auch, weil das Terrain noch unbekannt ist. So, dann haben wir, Wo haben wir denn noch, wo arbeiten wir denn noch mit Vorgaben und Kontrollen? Natürlich, und das ist das, glaube ich, was uns allen dann gerade in den Sinn kommt, bei sogenannten Routinen, Routineabläufen. Was ist da unser Ziel? Unser Ziel ist, es ist da, eine Einheitlichkeit zu schaffen, aber natürlich noch viel, viel mehr als eben bei den Herausforderungen. Es geht darum, und das hatten wir bei den Vorteilen schon aufgelistet, standardisierte Arbeitsabläufe zu garantieren und einzurichten, eine gleichbleibende Qualität zu garantieren und hochzuhalten. Das sind die Vorteile auch, muss man so sagen, wenn ich zwar Routineaufgaben habe und die eben mit Vorgaben und auch mit Kontrolle überwache und begleite als Führungskraft. Bleiben noch zwei Felder über, wo ich sage, da können die Mitarbeitenden eher selbstständig vorgehen, mit viel Freiräumen. Und auch das bezieht sich wieder auf einerseits Routinen und andererseits Herausforderungen. Klar, selbstständig mit Freiräumen bei neuartigen Aufgaben, bei Herausforderungen. Klingt doch erstmal logisch. Ist es, glaube ich, auch. Wenn ich sage, das ist eine Herausforderung, schau doch mal, leg mal los. Was ist dann mein Ziel? Mein Ziel ist tatsächlich doch, jetzt mal ganz salopp und einfach gesagt, Thema Innovation, Kreativität. Ja? Aufgaben, die so noch nicht durchgeführt wurden, wo das Ergebnis nicht von vornherein feststeht. Hier geht es darum, Freiräume zu gewähren, wirklich einfach mal loszulegen, eigene Erfahrung zu sammeln. Hier geht es nicht darum, wird alles richtig gemacht. Können wir auch gar nicht sagen, weil wir es so noch nie hatten. Es geht darum, neu auszuprobieren, wirklich neu zu lernen von jedem Schritt und diese Erkenntnisse zurückzuspiegeln, dass alle davon profitieren und lernen können. Und das letzte Feld in dieser Vier-Felder-Matrix, ich habe es jetzt einfach mal so genannt, das große Ziel, wenn ich Routinen habe und trotzdem eine gewisse Selbstständigkeit und auch Freiräume gewähre. Das große Ziel ist da, ich habe es genannt, Flexibilität. Auch hier im ersten Moment vielleicht ein Widerspruch. Ja, wenn ich Routinen habe, kann denn dann wirklich jemand selbstständig arbeiten mit Freiräumen? Naja, aus meiner Erfahrung schon. Nämlich, wenn es nicht so sehr um gesetzliche Vorgaben geht, sondern wenn wir vielleicht bestimmte Methoden zwar etabliert haben, einfach aus Erfahrung, wo ich aber beispielsweise ein Teammitglied sage, ja, schau mal, wir haben da gewisse Routinen und wir haben bestimmte Erfahrungsschätze da, aber find deinen eigenen Weg. Gestalte den Weg dahin flexibel. Das heißt, gebe ihm oder ihr die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie die Aufgabe bewältigt wird. Es ist zwar in dem Sinne eine Routineaufgabe, aber es hat eine Flexibilität in der Frage, wie kommt mein Teammitglied dorthin? Hier signalisiere ich ganz klar Vertrauen und ich signalisiere, du kannst Verantwortung dafür übernehmen, wie du dahin kommst. So, nochmal kurz wiederholt, weil du hast es ja nicht so vor dir liegen. Wir haben also Routinen, neue Herausforderungen. Wir haben einmal dann Aufgaben mit Vorgabekontrolle, selbstständig mit Freiräumen. Daraus ergeben sich vier Felder. Mit Vorgabenkontrolle bei Routinen. Ziel ist es wirklich Standardisierung, einheitliches Vorgehen. Aber auch Vorgaben und Kontrolle sind manchmal sinnvoll, wenn es neuartige Aufgaben und Herausforderungen sind. Da geht es darum, Schritt für Schritt vorzugehen, Erkenntnisse wirklich strukturiert zu sammeln und davon zu lernen, eine gewisse Stabilität zu garantieren. Das Ganze, wie funktioniert auch bei der, oder was heißt funktioniert auch, Routine, Herausforderung, diese Unterscheidung lohnt sich auch zu machen, wenn ich doch Freiräume gewähren will und jemand selbstständig machen will. Bei selbstständig Freiräume und neuartigen Aufgaben, Herausforderungen ist klar, leg mal los. Sei kreativ, innoviere, probier dich aus, sammel Erfahrung. Klar, da ist es nachvollziehbar, ist glaube ich das Naheliegende. Aber Selbstständigkeit, Freiräume natürlich auch bei Routineaufgaben. Bei Routineaufgaben, wo vielleicht eine gewisse Flexibilität darin besteht, zu sagen, naja, die Frage des Wies, des Wegs, um diese Aufgabe zu erledigen, ist nicht im Detail festgelegt. Schau mal, wie du damit zurechtkommst, welchen Weg du wählst. Oder gibt es vielleicht auch da gewisse andere Wege, dorthin zu kommen? Wege, an die wir vielleicht bisher noch nicht gedacht haben. Das heißt, wofür nutzt ihr jetzt diese Vier-Felder-Matrix mit diesen Delegationsstrategien? Aus meiner Sicht nutzt es dir sogar sehr viel, nämlich dich zu fragen bei einer Delegation, was ist der übergeordnete Rahmen? Ja, und um was geht es da eigentlich? Welches Ziel, welche Absicht steckt hinter diesem Ganzen? Wie viel Eigenverantwortung kann ich jemandem zutrauen? Wo brauche ich auf der anderen Seite vielleicht klare Strukturen und Vorgaben? Aber wie gesagt, es geht auch um die Aufgabe an sich zu betrachten. Ist es eher eine Routine? Ist es eher eine neue Herausforderung? Geht es eher darum, Stabilität zu schaffen oder Einheitlichkeit zu schaffen? Geht es eher darum, Innovation zu fördern oder eine Flexibilität auch zuzulassen? Ja, es macht es natürlich die Frage, wie delegiere ich richtig, ein bisschen komplexer, weil es jetzt nicht nur darum geht, hey, was habe ich für Hindernisse oder wie kann ich jemanden unterstützen? Es geht nicht nur darum, dieses so, was hindert mich vielleicht auch als Führungskraft daran zu delegieren, sondern es ist nochmal so ein übergeordneter Blick. Aber ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, es lohnt sich zu schauen, was braucht das Team und was ist auch das, um was es bei dieser Aufgabe an sich geht. So, kurz vom Ende. Wenn du der Typ bist, der das Ganze gerne so vor sich sieht, dann solltest du unbedingt meinen Newsletter abonnieren. Ich werde in den nächsten Newslettern das nochmal kurz so schriftlich zusammenfassen und auch das Bild der Vier-Felder-Matrix zu diesen Delegationsstrategien in den Newsletter reinpacken, sodass du es dir downloaden kannst. Also, wenn noch nicht geschehen, dann unbedingt den Newsletter abonnieren. Findest du ja auch die Anmeldung unter fitforleadership.ch. Und ansonsten gilt, wie immer, wenn Fragen auftauchen, wenn dir irgendwas unklar ist, wenn du es ausprobieren möchtest und dann irgendwie sagst, das ist mir aber irgendwie noch nicht klar, dann sprich mich bitte an. Ich unterstütze dich gern. Schreib mir, zieh dir ein 30-Minuten Gespräch bei mir, kostenlos, auch auf der Website übrigens. Und dann bin ich für dich da und wir gucken uns das gemeinsam an. Hey, das soll es an der Stelle gewesen sein. Dir eine gute Zeit. Bis demnächst. Alles Liebe, dein Alexander.